Deutschlandfunk. Deutschland heute.
Heute mit Peter Sawicki. Schönen guten Tag. Welche Rolle soll Straßenmusik im Stadtbild spielen? Darüber wird in Köln derzeit intensiv diskutiert und wir werden diese Diskussion gleich genauer abbilden. Vor dem Hintergrund der Debatte um den stockenden Ausbau der Windenergie lassen wir außerdem Menschen zu Wort kommen, denen Windräder offenbar gesundheitlich zusetzen. Und wir schauen uns an, wie Volkswagen mit seinem Modell Bulli sein heutiges Image aufpolieren will. Es gibt durchaus solche Geschichten, in denen aus Straßenmusikern berühmte Stars werden. Der Brite Ed Sheeran ist da zum Beispiel ein prominentes Beispiel. Für viele ist Straßenmusik vor allem ein Kulturgut, für andere wiederum ist es eine Lärmbelästigung. In Köln bewegt sich derzeit die Diskussion genau zwischen diesen beiden Polen mit Blick auf Straßenmusik. Ab Ende März sollen in diesem Bereich verschärfte Regeln gelten. Merit Reh hat sich für uns in Köln umgehört.
Bruno Mars, The Cranberries, Four Non Blondes. Heatherliff hat sie alle im Petto, die großen Klassiker unserer Zeit. Heatherliff kommt aus Namibia, trägt große Mütze, einen bunten Pulli und die Gitarre um die Schulter. Die Transgender-Person bespielt seit mehreren Jahren die Straßen von Berlin, Amsterdam und Paris. Am liebsten aber performt Miss H in der Altstadt von Köln.
1, 2, 3, 4, 5. That's the magic of Cologne.
Das ist der Zauber von Köln. Die Tatsache, dass du Kunst erleben kannst, bevor du selber zum Ziel kommst. Für Straßenmusiker ist Köln die beste Stadt Europas. Der Traum eines jeden Musikers.
Besonders beliebt ist Köln auch deshalb, meint Heatherliff, weil Künstlerinnen nicht zahlen müssen und bislang viele Freiheiten bei der Platzwahl haben. Doch wird dieser Traum mit den neuen Regeln für Musiker bald platzen? Nein, sagt Wilhelm Behlke von der Stadtentwicklung Köln. Das Büro des Architekten und Stadtplaners ist nur wenige Schritte entfernt von der Ecke, wo Passanten gerade noch Heatherliffs Musik gelauscht haben.
Grüßen Sie, Frau Reh.
Ja.
Hallo,
freut mich.
Nehmen Sie Platz, wollen Sie einen Kaffee kurz?
Auch für Behlke ist Straßenmusik grundsätzlich eine große Bereicherung, versichert er. Die Stadtverwaltung von Köln wolle allerdings die Interessen aller im Blick behalten. Deshalb hat Behlke sich über 2 Jahre mit Anwohnern, Gewerbetreibenden, der Polizei, dem Ordnungsdienst, Juristinnen und einem Straßenmusiker getroffen und einen Vorschlag ausgearbeitet.
Stadt Köln ist ja bekannt für eine bunte, lustige, vielfältige Stadt, in der gerne gefeiert wird. Das wollen wir auch überhaupt nicht verhindern und wollen es nicht verbieten. Aber wir wollen klare, verständliche Regeln.
Die sollen so aussehen. Am Dom selbst soll die Straßenmusik stark eingeschränkt werden. Künftig soll es nur noch an 4 Standorten im Umfeld des Doms erlaubt sein, Musik zu machen. Bisher gab es keine räumlichen Einschränkungen. Die Lautstärke der Musiker soll mit Schallmessgeräten kontrolliert werden. Bei Überschreitung kommt das Ordnungsamt. Diese Geräte sollen laut Behlke fähig sein, Bauarbeitenlärm von Straßenmusik zu unterscheiden. Am Wallraffplatz neben dem Dom, wo durch die hohe Bebauung ein besonderer Schall entsteht, soll es gar keine Musik mehr geben. Dort im 3. Stock hat Stefanie Grüter ihre Physiotherapiepraxis. Sie hat nichts gegen gute Musik bei der Arbeit. Das Problem sei aber, dass zu viele Künstlerinnen und Künstler zeitgleich mit wenig Abstand zueinander spielen.
Und jetzt haben sie aber mal eine 7-köpfige Blaskombo da unten. Die bläst ihnen hier das Hirn weg. Und dann 5 Meter weiter Didgeridoo, Trommeln aus dem Wok. 3 Meter weiter ein Geigenspieler. 10 Meter weiter einer, der singt. Arien. Das ist unmenschlich, das ist Folter.
Der Internist gegenüber habe seine Praxis schon verlegt, erzählt die Physiotherapeutin, die seit 13 Jahren am Wallraffplatz arbeitet. Einige Mitarbeiter hat auch Grüter bereits verloren.
Weil sie einfach keinen klaren Gedanken mehr fassen können bei 100 Dezibel. Patienten, die sind nur kurzfristig hier, aber auch wir müssen hier Gespräche führen. Hier oben drüber ist eine Ärztin, die muss vielleicht auch unangenehme Gespräche führen.
Güldane Türkürök sitzt für die Partei Die Linke im Kölner Stadtrat. Sie hat Verständnis für Stefanie Grüter, sieht den Vorschlag aber dennoch kritisch.
Es ist ja nicht so, dass wir jetzt total blind durch die Welt gehen und auch nicht wissen, dass das natürlich Lärmbelästigung für manche bedeutet. Natürlich muss man Regularien finden für beide Seiten.
Anstatt radikaler Verbote hätte sie sich etwa Zeitzonen gewünscht.
Und was man jetzt hier macht, ist eine sehr einseitige Sache und zu befürchten, dass da durch diese vier Standorte, durch diese Verkleinerung, Schrumpfung des Raumes einfach auch ganz schön viel verloren geht für das Stadtbild. Viel verloren geht halt auch an Kunst, auch an dieser Freiheit. Und ich finde, das ist etwas, was in einer Stadtgesellschaft, wo man auch schauen muss, dass man Menschen überall mitnimmt, auch dass jeder auch mal seine Möglichkeit der Entfaltung hat, nicht der richtige Weg ist.
Die Linkspartei im Stadtrat von Köln lehnt den Vorschlag der Stadtverwaltung daher ab, zumal die Kölner Stadtordnung bereits vor 2 Jahren geändert wurde. Seitdem dürfen Straßenmusiker nur in jeder ersten halben Stunde zwischen 10 und 22 Uhr spielen und müssen nach ihrer Darbietung den Standort wechseln. Auch Lautsprecher sind verboten. Tokyrek fürchtet, dass Musikerinnen nach und nach aus dem Stadtbild verschwinden. Heather Liff aus Namibia findet die bisherige Regelung gut. Mehr Einschränkungen sollte es allerdings nicht geben.
Es würde die Kultur und das Nachtleben in Köln stark beeinträchtigen. Leute gehen nicht raus, wenn auf den Straßen nichts mehr los ist.
Falls der Vorschlag am 26. März im Stadtrat beschlossen wird, könnte schon ab diesem Sommer eine Erprobungszeit der neuen Regeln für 2 Jahre beginnen.
Aus Köln eine Reportage von Meret Reh. Der Ausbau der Windenergie in Deutschland stockt, darin ist sich die Bundesregierung einig. Wie er aber wieder stimuliert werden soll, das ist noch nicht geklärt. Immer noch wird vor allem über den Mindestabstand zwischen Windrädern und Wohnsiedlungen gestritten. Die Frage des Abstands hat für manche tatsächlich auch eine gesundheitliche Bedeutung. Es geht um den subtilen Lärm, ausgelöst durch den sogenannten Infraschall. Unsere Bremer Landeskorrespondentin Felicitas Böselager hat in ihrer Region Menschen getroffen, die sagen, durch Infraschall von Windrädern krank geworden zu sein.
Also im Prinzip sind wir hier von Süd über West bis nach Nord von Windrädern umgeben.
Insa Bock steht auf der Straße hinter ihrem ehemaligen Wohnhaus und deutet in die ostfriesische Landschaft. Wohin das Auge sieht, Windräder. Normalerweise kann man sie auch hören. An diesem Wintertag übertönt sie allerdings der Sturm.
Also wir haben am südlichen Ende vom Grundstück eine Wetterstation aufgebaut. Die ist 10 Meter hoch und misst dort eben auch die Windgeschwindigkeit.
Außerdem messen Insa Bock und ihr Lebensgefährte Hermann Oldewürtel jeden Tag und jede Nacht den Schall, der von den Windparks ausgeht, die sie umgeben. So fertigen sie eine eigene Langzeitstudie an.
Also wir sitzen jetzt in unserem ehemaligen Schlafzimmer. Das haben wir jetzt gerade letzte Woche zum Büro umgebaut, weil das Ganze ist seit einem Jahr ungenutzt. Das geht ja auch nicht.
Hermann Oldewürtel sitzt hinter einem massiven Schreibtisch dort, wo früher sein Bett stand. Seine Lebensgefährtin und er schlafen nun seit 4 Jahren nicht mehr in ihrem Zuhause, weil die umliegenden Windräder sie krank gemacht hätten.
Ganz einfach, man ist dauernd kaputt, man ist nur noch müde, man ist fertig.
Ja, und ganz massive Schlafprobleme auch. Also ich konnte immer schlechter einschlafen, das ging los, dann hat man erstmal nur eine halbe Stunde nicht geschlafen und dann eine Stunde. Und das wurde immer mehr und immer länger die Zeit, in der man wirklich an die Decke gestarrt hat. Ja, und dann ist man gerädert, wird immer schwächer, man zieht sich auch vor allem zurück, kappt alle sozialen Bindungen, weil man abends auch gar keine Lust mehr hat wegzugehen, man kann auch nicht mehr.
Hinzu seien Schwindel, Sehprobleme, Wortfindungsschwierigkeiten, sogar Ausschlag gekommen. 2016 bekommt Insa Bock Burnout. In der Reha, in der sie sich erholen soll, kann sie das erste Mal seit langem wieder richtig schlafen. Also zieht das Paar aus seinem eigenen Haus aus, wohnt 3 Jahre lang im Sommer auf einem Campingplatz und im Winter in einer Ferienwohnung.
Das ist ja auch nicht so schön, weil wir hatten hier Betrieb und das Wohnhaus zusammen. Aber das ist nicht das Gleiche, weil in der Ferienwohnung oder auf dem Campingplatz, da hat man seine Sachen nicht. Man kommt nicht nach Hause. Man geht zu irgendeiner Schlafstätte, aber sonst nichts.
Am Anfang sei das Paar nicht auf die Idee gekommen, dass die angrenzenden Windparks der Grund für ihre Beschwerden sein könnten. Denn einen Windpark haben sie schon seit 20 Jahren vor der Tür. Allerdings sei dieser 2013 aufgerüstet und die Windräder höher geworden. Zwar habe die hörbare Lärmbelästigung sogar abgenommen, aber dafür habe der tieffrequente Schall zugenommen und der sei es, was sie so krank mache. Detlef Krahe hat jahrelang zu tieffrequentem Schall und sogenanntem Infraschall geforscht. Der pensionierte Professor erklärt, worum es sich dabei handelt.
Infraschall ist nach Definition eine Frequenz unter 20 Hertz. Aber wie das dann auch so meistens ist, solche Grenzen sind nicht hart. Der tieffrequente Schall wird nach einer deutschen Norm für Frequenzen ab 100 Hertz und darunter dann auch definiert. Umfasst eigentlich schon ein bisschen den Infraschall.
Der Schall kann von vielen verschiedenen Quellen ausgehen, zum Beispiel von den Wellen im Meer oder eben Windrädern. Infraschall ist nicht hörbar, aber manche Menschen können ihn spüren, auch wenn sie nicht recht benennen können, was sie fühlen.
Die Personen sind ja unterschiedlich empfindlich, dann auch in einem bestimmten Toleranzbereich. Und ja, es wird gesagt, so ungefähr vielleicht 15% der Bevölkerung ist vielleicht ein bisschen empfindlicher. Und ein ganz großer Einfluss geht halt von der Psychologie aus.
Die Auswirkungen von Infraschall sind noch nicht ausreichend untersucht, als dass man wirklich unterscheiden könnte, was physiologische und was psychische Belastungen sind. Trotzdem sollte man die Beschwerden der Menschen ernst nehmen, warnt Krahe.
Erstmal, wenn jemand sagt, es belastet mich, dann kann man ihm nicht einfach sagen, ja, du spinnst. Es gibt Fälle, wo man sagt, es ist sehr unwahrscheinlich, dass der was hört.
Aber es gibt auch Fälle, bei denen man eine Belastung nachweisen konnte. Und in Deutschland mehren sich die Stimmen von Betroffenen. Nicht nur Oldewürtel und Bock haben ihr Zuhause verlassen, auch ihre Nachbarn sind weggezogen und andere schlafen jede Nacht in einem anderen Zimmer. Unser Paar wohnt inzwischen in einem neuen Haus in der nahegelegenen Stadt Esens, will aber wieder zurückziehen.
Wir haben eigentlich zwei komplette Wohnhäuser, die geheizt werden, wo wir Steuern für bezahlen, wo der Rasen gemäht werden muss, wo die, ja, hier die Hühner gefüttert werden müssen. Wir müssen auch jetzt noch jeden Tag hierher, wegen der Tiere.
Denn die Hühner und die Katzen sind nicht mit in ihr neues Haus gezogen. Um zurückkehren zu können, klagt Oldewürtel nun gegen die Betreiber des Windparks. Er will erreichen, dass die Räder zumindest nachts abgeschaltet werden. Dafür führt das Paar auch die aufwendigen Messungen durch. Rund 50.000 Euro haben sie für das Equipment ausgegeben, sagt Oldewürtel. Um eine finanzielle Entschädigung geht es ihnen nicht, auch wenn Krahe eine finanzielle Beteiligung von Anwohnern für eine denkbare Lösung hält.
Wenn ich vielleicht gerade grenzwertig so eine Anlage höre und ich habe irgendwie eine Aversion entwickelt, dann wird es leicht passieren, dass mein Blutdruck steigt. Und es ist menschlich wahrscheinlich auch ganz normal, wenn ich weiß, mir gefällt das gar nicht, was ich hier gerade höre, aber jemand anderes verdient da richtig Geld mit, dann wird wahrscheinlich diese Aversion noch zunehmen. Und da kam die Idee, ja, beteiligen wir die Leute jetzt an dem Gewinn.
Ob dann aber das negative Gefühl der Anwohner wirklich abnehmen würde, das weiß Krahe auch nicht. Insgesamt sei viel mehr Forschung auf diesem Gebiet notwendig, fordert er. Schließlich sei noch lange nicht alles erklärbar, was die Forschung zurzeit beobachtet. Zumal, um Betroffenen helfen zu können, muss man die tatsächlichen Gründe der Beschwerden kennen, kann dann möglicherweise auch technische Hilfe entwickeln. Oldewürtels Klage wurde im Januar zugelassen. Er hofft immer noch, dass sie eines Tages in ihr altes Haus zurückkehren können und auch, dass der Rummel um sie dann aufhört.
Es sieht ja immer so aus, als wenn wir diejenigen sind, die gegen Windkraft sind. Ich muss immer wieder betonen, ich bin nicht gegen Windkraft. Bloß eben alles mit Augenmaß, ne?
Eine Reportage unserer Bremer Landeskorrespondentin Felicitas Böselager. Volkswagen wird mittlerweile oft, vor allem mit dem Dieselskandal in Verbindung gebracht, aber auch mit einem etwas zögerlichen Übergang zur Elektromobilität. Trotzdem bleibt Volkswagen ein einflussreicher Konzern in Deutschland und international. Und der hat vor fast genau 70 Jahren, nämlich am 8. März 1950, das beliebte Transportermodell Bulli auf den Markt gebracht. Und dieses Produkt soll jetzt auch gewissermaßen den Weg in die Zukunft weisen, auf dem verzögerten Weg Richtung Elektromobilität. Dietrich Mohaupt berichtet.
Gestatten, Sophie. Sophie ist eine schon etwas ältere, aber noch sehr rüstige Dame. Die Oldtimer-Experten von VW-Nutzfahrzeuge haben zu einer Ausfahrt mit dem original dunkelgrau lackierten Wagen in Hannover geladen. Projektleiter Tobias Twehle klemmt sich hinter das große Lenkrad. Das Platzangebot auf dem Fahrer- und Beifahrersitz ist etwas eingeschränkt.
Also, wenn ich mir das hier angucke, ich habe ein Lenkrad, ich habe zwei Knöpfe, einen für Licht, einen für Scheibenwischer. Ich habe einen Knopf für die Winker. Damals hatte man ja noch keine Blinker. Und das war's.
Standardausstattung Anfang der 50er Jahre eben. Die Fahrt mit Sophie ist schon etwas nicht ganz Alltägliches, denn
Sophie wurde gebaut im August 1950, damals noch im Werk Wolfsburg. Dort begann ja die Transporterproduktion und ist nach unserem Kenntnisstand das älteste straßenzugelassene Fahrzeug dieser Baureihe.
Am 8. März 1950 lief das erste T1-Modell in Wolfsburg vom Band. 1956 zog die Produktion dann in ein neues Werk nach Hannover um.
Da ist er, der VW-Kombi. Mit einem Nutzraum von nahezu 5 Kubikmetern. 8 Personen mit Geräten oder 16 Zentner Nutzlast finden gut darin Platz.
Werksintern hieß der VW-Kombi wegen seiner rundlich-bullig wirkenden Karosserieform von Anfang an Bulli. Ein anderes Unternehmen hatte sich den Namen aber bereits patentrechtlich schützen lassen. Erst 2007 konnte VW sich die Rechte an der Wortmarke sichern. Nicht lange blieb es bei dem reinen Konzept als Nutzfahrzeug. Schon 1951 kam der legendärste aller Bullis auf den Markt, der Samba-Bus mit Rundumverglasung, markanten Dachfenstern und Faltschiebedach. Damit, so Oldtimer-Experte Tobias Twehle, ebnete sich der Bulli den Weg in alle Schichten der Gesellschaft.
Ja, er ist absolut klassenlos. Also von dem Handwerker, der dort mit diesem Fahrzeug sein Unternehmen leitet, aufbaut, über den Freizeitsektor bis zum Personenbeförderungsbereich, ist er absolut klassenlos.
Diesen Nimbus konnte Volkswagen über die Jahrzehnte aufrechterhalten. Lastesel, rollendes Wohnzimmer, Ferienvehikel, Geschäftswagen, Familienvan. Bis zur neuesten Version des aktuell in Hannover gefertigten T6 ist so ein reiches Erbe, English Heritage, entstanden, erläutert Klaus-Peter Wiedmann. Der Bulli habe sich eben nicht nur zum Symbol des Wirtschaftsaufschwungs im Deutschland der Nachkriegsjahre entwickelt. Er war immer mehr als das, betont der Professor für Marketing und Management an der Leibniz-Universität Hannover.
Im Grunde zunächst mal natürlich dieser Wirtschaftsfaktor, der war sehr, sehr wichtig. Aber dadurch, dass sich dann eben genau dieses Fahrzeug auch geeignet hat, um im Freizeitbereich hohe Anerkennung zu bekommen, hat eben genau dazu geführt, dass dann wirklich auch Heritage entstand. Das heißt, es demonstriert ja auch Entwicklungsfähigkeit. Einerseits sehr wichtig für die wirtschaftliche Entwicklung, andererseits fähig auch darauf aufbauend in den Freizeitbereich reinzukommen, ist eine perfekte Geschichte.
Und genau diese Geschichte will VW jetzt natürlich auch nutzen, um dem, vorsichtig formuliert, recht holprigen Start des Konzerns in die E-Mobilität Schwung zu verleihen und das Markenimage von Volkswagen nach dem immer noch allgegenwärtigen Dieselskandal aufzupolieren. Von 2022 an soll im Werk Hannover der ID-Bus vom Band laufen, der rein batterieelektrisch angetriebene Bulli-Nachfolger. Rein äußerlich erinnert der Wagen stark an den T1. Kein schlechter Marketingkniff, meint Klaus-Peter Wiedmann.
Man muss nur darauf achten, dass man es nicht verstaubt inszeniert, sondern wirklich auch zeigt, dass da die Zukunft quasi vorbereitet ist, um sicherzustellen, dass da was Neues rauskommt. Weil es geht nicht darum, die Asche fortzutragen, sondern es ist Feuer. Wenn das gelingt, ist das sicherlich ein ganz, ganz wichtiger Erfolgsfaktor.
Das Erbe des Bullis in die neue Zeit übertragen. Elektrifiziert, digitalisiert, vernetzt und doch ein echter Bulli. Thomas Sedran, Markenvorstand von VW Nutzfahrzeuge, hat ganz klare Vorstellungen, welche Voraussetzungen das neue Modell erfüllen muss.
Wir haben ja diese Multifunktionalität immer wieder neu interpretiert. Ja, und das wird man natürlich auch in dem neuen, in dem ID-Bus machen. Wir werden ja sowohl eine People-Variante, also für Familien als Siebensitzer, entwickeln und bauen, wie auch eben eine Cargo-Variante, mit der man eben den Handwerker oder die Paketlieferdienste in den Städten versorgen.
Für das VW-Werk in Hannover bedeutet das eine Operation am offenen Herzen. Im laufenden Betrieb muss das Werk zum Teil komplett umgekrempelt werden, erläutert Thomas Sedran bei einer kurzen Rundfahrt durch die Produktionshallen.
Wir werden hier große Teile des Presswerks, des Rohbaus, aber auch der Lackiererei quasi vollautomatisieren. Wir werden 5.000 bis 6.000 Mitarbeiter hier in neue Berufsfelder qualifizieren müssen. Und daran arbeiten wir heute schon.
Der 70. Geburtstag des Bullis steht also voll im Zeichen des Mobilitätswandels. Aber eines werde man bei VW nie aus den Augen verlieren, betont Oldtimer-Experte Tobias Twehle.
Es ist extrem wichtig, dass man immer im Fokus hat, woher man kommt.
Während er mit den Tücken der 70 Jahre alten Technik kämpft. Das mit der Gangschaltung, das ist so eine Sache.
Ja, die Schaltung, die steht mit mir ein bisschen auf dem Kriegsfuß. Wir werden mal gucken, ob wir das heute jetzt vernünftig hinkriegen. In den zweiten Gang des teilsynchronisierten Getriebes.
Das ging.
70 Jahre VW Bulli. Das war eine Reportage von Dietrich Mohrhaupt, unserem Niedersachsen-Korrespondenten. Am Ende dieser heutigen Ausgabe von Deutschland heute ein kleiner Hinweis noch mit Blick auf morgen. Ab 9.10 Uhr gibt es wieder das Wochenendjournal. Das dreht sich diesmal um Verpackungsmüll und die Frage, wie er sich reduzieren lässt. Michael Borgers ist der Autor. Und das war's für heute von uns. Mein Name ist Peter Sawicki. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Thank you.